Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und weil wir heute über ein Thema reden, in dem ich nicht so wirklich drin stecke, habe ich mir die ultimativste Expertin mit dazu geholt, nämlich Bea. Hallo Bea.
Hi.
Und Christoph ist auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie expertenmäßig du am Start bist.
Wir können das ja gleich spoilern. Bea und ich waren ja neulich auf so einem For Your Consideration Event. Yeah. Also da machen jetzt mittlerweile in Berlin, ist da jetzt voll auf dem Plan. Also man kennt das ja aus Hollywood, dass in den 5 Wochen, 6 Wochen vor der Oscarverleihung jeden Abend die ganze Stadt voller Partys ist, damit die Leute alle für die jeweiligen Filme bei den Oscars abstimmen. Mhm. Und das gibt es jetzt immer mehr in Berlin auch. Also jetzt kommen alle möglichen Stars und Regisseure so nach Berlin und die haben dann so in so geheimen Clubs oder tollen Hotels so Partys und Dinner-Drinks und Masterclasses und schieß mich tot. Wo dann die ganzen Berliner Oscar- und Golden Globe-Wähler eingeladen werden, also auch Schauspieler und so, die da in der Academy sind. Und wir waren bei dem für Wicked. Mhm. Da war der Regisseur John M. Chu da und hat eine Stunde lang erklärt, warum er was gemacht hat. Und im Gegensatz zu den ganzen Oscar-Wählern haben wir den ganzen Film morgen schon gesehen, während die alle mit 5 Minuten abgespeist wurden. Mhm. Ja, und da habe ich dann live erlebt, dass Bea alles weiß im Gespräch.
Bea weiß alles, deswegen sitzt sie jetzt auch hier. Genau, wir reden nämlich über Wicked 2 oder Wicked for Good. Und bevor wir darüber sprechen, hier natürlich nochmal kurz der Hinweis. Diese Ausgabe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. So, und jetzt kommen wir zu Wicked. 2024 kam der Film ins Kino und basiert auf einem Musical, das wiederum auf einem Buch basiert.
Ja, richtig? Korrekt.
Ja. Korrekt. Schon mal eine Sache richtig gemacht. Und ich muss ja sagen, ich war sehr baff von Wicked, dem Film, dem ersten Teil. Der war sogar, glaube ich, auch in meiner Top 10 des Jahres. Irgendwo, glaube ich, auf Platz 7 oder so. Ich weiß, Frevel. Aber immerhin in der Top 10. Hätte ich auch nicht mitgerechnet.
I listen and I judge.
Und ja, jetzt sind wir halt beim zweiten Teil angekommen, der fast genau ein Jahr nach dem ersten Teil in die Kinos kommt. Und hier sind wir jetzt 5 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Die gute Elphaba ist jetzt komplett zur Wicked Witch verschrien worden, während Glinda jetzt als die gute, was ist denn jetzt, gute Fee, gute Hexe, was sagt man denn?
So gut. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es auch schon auf Deutsch gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Im Englischen ist sie halt einfach Glinda the Good.
Genau.
Aber wenn man jetzt nach dem Zauberer von Oz geht, dann ist sie die gute Fee.
Ja, ne? Gut. Also auf jeden Fall, sie ist sehr gut. Sie ist mehr als gut. Und wir müssen auch
Ist mehr als gut. Sie ist vor allen Dingen sehr rosa.
Genau, sie ist sehr rosa, sie ist sehr pink und wir müssen uns überlegen, ob wir gut nicht trademarken sollen. Das fand ich irgendwie auch sehr charmant, dass sie das mit reinbringen. Und ja, sie wird jetzt quasi so gegen ihre einstige beste Freundin gestellt und viele, viele Dinge passieren. Ich kann diesen Plot nicht so gut wiedergeben, falls ich noch irgendwas Wichtiges verpasst habe. Bea, jetzt deine Chance.
Ja, Fiero ist ja auch noch da.
Stimmt, genau, ja.
Fiero ist jetzt Oberhaupt der, ja, wenn man so will, Nationalgarde oder der Garde von Oz und ist zu seiner Überraschung verlobt mit Glinda.
Ja.
Genau.
Wie sowas halt passiert. Ne? Ja. So, wir sind jetzt verlobt. Okay. Genau.
Und der Zauberer ist natürlich auch noch da.
Und der Zauberer ist auch noch da.
Genau, der Zauberer.
Immer noch von Jeff Goldblum gespielt. Genau. Immer noch toll in der Rolle.
Immer noch toll, immer noch fantastisch. Und, sie benutzen jetzt eben Glinda so ein bisschen als ihr Sprachrohr und ihre Waffe, um die Bürger und Bürgerinnen von Oz dazu zu animieren und eben so ein bisschen dahin zu leiten, dass sie wirklich jetzt alle denken, okay, Elphaba ist schlecht und böse. Sie wird auch nicht mehr Elphaba genannt oder darf so nicht mehr genannt werden, sondern auch die ganzen Propagandaplakate sind voller ganz grässlicher, schauriger Bilder von ihr, die sie The Wicked Witch of the West nennen.
Und das Schöne ist ja, wir sind ja, Bea, du hast ihn jetzt schon Punkt dieser Aufnahme zum dritten Mal gesehen. Ja. Ne? Wenn ihr das hört, hat sie den Film schon zum 4. Mal gesehen, richtig? Ja. und was ich sehr schön fand, als wir zur Pressevorführung gefahren sind, das war am Montag. Und wir sind mit Bea in der U-Bahn gesessen und sind halt hingefahren. Und Bea war wie so ein kleines Kind, so total aufgeregt. Und da habe ich ja auch so da gesessen und gedacht, so, Mensch, wann war ich denn das letzte Mal eigentlich so aufgeregt, um in so einen Film, ich glaube, bei mir wahrscheinlich wirklich sowas wie Avengers Endgame oder so, weil ich gesagt habe, ach geil, jetzt passiert irgendwie sowas.
Weiß und das, obwohl sie ihn da schon zum zweiten Mal geguckt hat.
Eben, das meine ich ja.
Nee, das war das dritte Mal das am dritte Montag. Oder,
ja, genau.
Also
ja.
Das letzte Mal, als ich beim dritten Mal eines Films noch so aufgeregt war.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Ja, das wäre meine Frage. Hast du aber noch einen Film, Christoph, weil du bist ja so ein alter, ich gucke 300 Filme in einer Woche, Mensch. So. Was war so der letzte Film, auf den du dich so richtig gefreut hast, so, wo du irgendwie so total auch hibbelig warst, den endlich sehen zu können? Gibt es da irgendeinen noch so, wo du sagst so, boah, das ist auch jetzt schon schwer.
Naja, also es sind dann eher so Festival-Auteurs, ne? Also wo habe ich mich dann zuletzt richtig gefreut? Ich glaube bei Horizon 2 von Kevin Costner, wo ich immer noch einer der wenigen Menschen auf der Welt bin, die den Film gesehen haben, obwohl es schon über ein Jahr her ist.
Oh Gott, ja stimmt.
Stimmt, du hattest ihn noch gesehen, als in Deutschland der erste Teil rauskam.
Genau, der lief in Venedig ein einziges Mal vor ganz wenigen Leuten und danach nie wieder. Und jetzt wartet alle Welt, bis der endlich mal kommt oder auch nicht.
Ich glaube, alle Welt wartet nicht auf Horizon 2, aber okay, es ist... spannend. Ja, wie gesagt, bei mir ist es, glaube ich, echt schon sehr, sehr lange her. Ich hoffe, ich kriege das auch nochmal wieder. Aber Bea, was macht denn das Musical an sich erstmal aus? Das hast du ja wahrscheinlich auch schon mehrfach gesehen, oder? Also das richtige Bühnenmusical.
Das habe ich schon zweimal gesehen. Eigentlich hätte ich es dieses Jahr nochmal geguckt, aber dann kam was zeitlich dazwischen. Aber ich werde es mal nochmal sehen. Und ja, was macht das aus? Also erstmal, das gibt es schon sehr, sehr lange, seit über 20 Jahren am Broadway und auch schon, ich glaube nicht ganz 20 Jahre am West End oder vielleicht schon mehr als 20 Jahre, lass mich nicht lügen. Und es ist einfach ein absolutes Phänomen. Also es hat die beiden Stars, Idina Menzel und Kristen Chenoweth, die jetzt vielleicht vielen so als Name nicht viel sagen werden, aber Idina Menzel kennen alle, denn sie ist die Stimme von Elsa in Frozen, also die Originalstimme und sie singt auch Let It Go.
Und so. Alle kennen ihren Namen, weil wer heißt
genau,
Walter?
Genau. Und auch Kristen Chenoweth, die beiden sind dadurch eben groß geworden. Und das ist halt eigentlich so eines dieser festen Broadway-Musicals. Mhm. Und es ist halt auch so eine emotionale, bewegende Story. Und man weiß ja auch einfach, in dieser Musical-Welt, da sind ja auch viele in den Communities, sind irgendwie auf irgendeine Art vielleicht eine Minderheit oder außen sind, fühlen sich wie die Außenseiter. Und da ist sowas natürlich, spricht total für die. Also ich war jetzt auch nicht eher. Ich war auch eher eine Elphaba als eine Glinda in der Schule. Und dann fühlt man sich da natürlich total gesehen und findet das total schön. Und das muss man ganz klar sagen, Defying Gravity hat als Song, also ich glaube selbst in den USA Leute, die noch nie das Musical gesehen hatten, kannten diesen Song auch schon Jahre vor dem Film.
Ja, und ich verfolge ja, bin ja großer Box-Office-Verfolger und ich verfolge genauso das Broadway-Box-Office und da ist Wicked über die ersten 15 Jahre war es eigentlich fast durchgängig auf Platz 1. Der meist, am Anfang war, glaube ich, der Hauptkonkurrent noch König der Löwen. Mhm. Jetzt mittlerweile ist es, wie heißt das Ding nochmal? Über die Anfangstage der USA.
Über die Anfang, ach, Hamilton.
Hamilton, natürlich. Ja. Ich wusste, dass es mit H anfängt.
Ja, auch sehr toll.
Genau, und deswegen, aber das macht halt auch Kohle ohne Ende. Ja. Und deswegen ist es auch so verwunderlich, dass das so lange gedauert hat. Weil es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir warten mit dem Film noch, wir machen mit dem Musical noch so viel Kohle. Sondern die haben es ja wirklich aktiv seit 2012 versucht und es einfach nicht auf die Reihe bekommen.
Ja, es ist aber auch einfach ein extremes Wagnis. Du hast ja schon erzählt, dass wir bei dieser Veranstaltung waren und dann einfach mit John M. Chu selber sprechen durften. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie schwer das war und ob er da auch jetzt große Angst hatte, weil du gehst nicht einfach zu einem Studio wie Universal und sagst, hey, ich möchte jetzt hier ein Musical, auch wenn es Wicked ist, auch wenn es ein bekannter IP dahinter steckt, aber du sagst nicht, ich mache jetzt hier ein Musical, ich mache daraus zwei Kinofilme und das werden fette Blockbuster, zumindest was das Budget angeht und ich möchte da viel mit echten Sets arbeiten, gib mir mal bitte Geld. Und da war ja auch noch nicht, also er ist ja nicht so hingegangen, wie man das heutzutage oft macht, dass er sagt, ich habe Ariana Grande, die möchte das machen, sondern er hat auch von Anfang an gesagt, jede einzelne Rolle muss vorsprechen. Da wird niemand, kriegt das irgendwie im Vorfeld. Und da finde ich halt auch, man merkt schon allein an seiner Herangehensweise, dass er selber großer Fan ist, dass er sehr viel Respekt vor diesem Stück hat, aber auch eben weiß, was da für eine Fangemeinde dahinter ist und wie wichtig denen das auch ist. Mhm. Ich spreche da jetzt von mir. Also mir war das wichtig.
Du hast ja jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich es sind zwei Filme, die auf einem Musical-Stück basieren. Da gibt es ja Akt 1 und Akt 2.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja sicherlich auch eine Diskussion, die du jetzt schon häufig auch irgendwie geführt hast. Wie sinnvoll ist es denn, ein Musical, das, weiß ich nicht, wie lang ist es insgesamt? 3 Stunden?
Nee, zweieinhalb.
Das zweieinhalb Stunden ist, jetzt in 2 Filme zu packen, wo der erste fast an die 3 Stunden rangeht und der zweite ist ja jetzt auch mit 2 Stunden 20 Minuten nicht gerade kurz.
Ja, absolut. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ja, diese ganze Produktionsphase von Wicked war für mich eine reine Achterbahnfahrt. Ich würde ja eigentlich schon fast sagen Albtraum. Ich hatte wirklich durchweg Angst davor, weil ich mich so darüber gefreut habe. Und dann hieß es, oh mein Gott, Ariana Grande spielt das. Bin ich der größte Ariana Grande-Fan. Da war ich schon besorgt, dachte mir, musikalisch wird das auf jeden Fall funktionieren. Dann, wir machen 2 Teile drauf und wir bringen neue Songs. Und ja, wer so Musical-Neuverfilmungen kennt und da die neuen Songs, weiß schon, dass das meistens nicht so gut endet. Also ich denke mal nur zurück an Ariel, die Meerjungfrau, wo der Song von Prinz Erik und der Song von Scuttle, den Lin-Manuel Miranda dann noch dazu gedichtet hat, hat es nicht gebraucht, war auch nicht gut, hat die Story nicht vorangebracht. Und deswegen war ich einfach, ich hatte einfach nur Angst davor, auch wenn ich John M. True mochte, von seinen vorherigen Sachen auch, jetzt nicht unbedingt, wie heißt der nochmal, G.I. Joe.
Retaliation. Cobra.
Wie nicht?
Ja. Ja. Nee, aber ich mag die Step-Up-Filme und ich mag In the Heights sehr gern. Da hat er ja schon bewiesen, wie er Musicals umsetzen kann. Und es ist halt auch einfach ein Fakt, der zweite Akt, also somit jetzt, was wir als zweiten Film hier zu sehen bekommen, geht nur 1 Stunde. Der ist auch deutlich weniger songlastig, der ist viel düsterer vom Ton, weil da wird es halt auch ernst. Und dann zu hören, okay, der geht 2 Stunden 20 und es gibt 2 neue Songs, die allerdings auch von Stephen Schwartz, der auch die Originalmusik geschrieben hat, dass die von ihm stammt, okay, aber es ist dann trotzdem, aber sind ja auch ein paar Jahre ins Land gezogen. Ne? Also, und jetzt muss ich sagen, ich war wieder ein bisschen nervös, obwohl ich auch so unglaublich begeistert war vom ersten Teil, aber ich bin so unfassbar glücklich über dieses Ergebnis. Ich finde das so perfekt. Ich habe da auch ganz viel, habe ich auch schon in unserer Review gesagt, mit Dominic Porschen drüber geredet. Der ist auch ein großer Fan, der hat auch schon das Stück öfters gesehen. Und man geht aus dem Musical raus und findet super, aber man ist schon so ein bisschen, ja, im zweiten Teil, da sind Dinge im zweiten Akt, die hätte man noch ein bisschen mehr ausschmücken können. Und genau das haben wir jetzt. Weil ich habe jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie finden, dass das ist Glindas Film. Und da, alles, was eigentlich die Backstory von Glinda, ihr neuer Song Girl in a Bubble, das ist alles neu. Das hat es vorher nicht im, das gibt es nicht in dem Stück. Und ich finde, das macht diesen Film so schön komplett, aber auch so Nebenfiguren wie Nessa, die jetzt nochmal ein bisschen, man versteht ein bisschen mehr deren, ja, deren Handlungswillen, so, wo kommen die her? Und es ist nicht einfach nur, das sind alles störrische Kinder, die eine schwierige Zeit in der Schule hatten oder so, sondern das hat alles irgendwo seinen Grund. Und das wird schön erzählt, nicht nur in Dialogen, sondern auch in tollen Songs.
Mhm. Willst du was dazu sagen, Christoph?
Trauen wir uns?
Ich weiß nicht, ich bin, ich glaube, ich bin eh so ein bisschen raus. Also,
bin bereit,
gesagt,
mit Fäusten zu arbeiten.
Nein, um Gott, ich glaube, wir müssen keine Fäuste auspacken hier. Aber also wie gesagt, ich mochte den ersten total gerne. Ich war jetzt beim zweiten, ich war ein bisschen raus. Und ich glaube, also ich habe es in meiner Review so ein bisschen das Kill Bill-Problem genannt. Weil ich so das Gefühl habe, Kill Bill, Tarantinos 4. Film, wurde ja auch irgendwie in 2 Teile geteilt und ich fand damals, als ich die im Kino geguckt habe, ja auch mit so knapp 1 Jahr irgendwie, obwohl nicht ganz 1 Jahr, ne? Ich glaube, da waren nur so 6 Monate oder 7 Monate dazwischen. Da fand ich den ersten halt grandios, weil der erste Kill Bill hat halt dieses Martial Arts und dieses ganze Eastern-Zeug und dann hast du noch diesen Anime-Einschub mit drin, fand ich großartig. Und dann kam so der zweite, wo halt, ist ein bisschen mehr langsamer, da wird halt auch super viel geredet irgendwie so. Und damals hat mich dieser Superman-Monolog von Bill gekotzt, so, weil ich dachte, komm endlich zum Punkt, ich will wissen, was jetzt hier passiert. So, ne? Und dann habe ich halt Kill Bill irgendwann nochmal wirklich so back-to-back, wirklich an einem Tag so hintereinander geguckt und dachte, okay, geil, da greift ihr jetzt alles ineinander. Und ich habe halt bei Wicked so das Gefühl, ich glaube, ich würde den zweiten Teil auch nochmal mit anderen Augen sehen, wenn ich den ersten Teil direkt davor gucken würde. Weil du hast ja jetzt schon gesagt, der zweite Teil ist jetzt deutlich düsterer, weil wir jetzt natürlich mehr so dieses Thema haben, okay, Elphaba ist jetzt halt die Böse, sie wird jetzt von allen verfolgt, alle wollen sie irgendwie umbringen, sie versucht währenddessen ja dann auch noch die ganzen Tiere irgendwie zu beschützen, die ja hier unterdrückt werden. Ich werde die Yellow Brick Road nie wieder mit gleichen Augen sehen können, nachdem ich jetzt weiß, wie sie quasi aufgebaut wurde mit diesen
Sklavenarbeit.
Mit diesen Tiersklaven, die da jetzt quasi irgendwie diese Maschinen da vorantreiben müssen. Und dann hast du halt Glinda und da gehöre ich zu denen, die Teil 2 auch wirklich fast mehr als Glinda-Film irgendwie sehen, weil ich fand ihre Story eigentlich mit am interessantesten, weil in ihr ja noch so viel mehr vorgeht. Ich meine, erst verliert sie ihren Verlobten, weil er irgendwie dann halt plötzlich abhaut, dann ist sie ja quasi so das Sprachrohr für den Zauberer und hier diese Madame Morrible und macht ja Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun will. Und klar, sie möchte mit ihrer lustigen Blase da unterwegs sein und ihren Zauberstab schwingen, obwohl das ja auch nur zur Show ist und sowas alles. Und das fand ich sehr schön. Aber da ist mir persönlich Elphaba so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, also ich finde, Elphaba hat genauso auch einen sehr spannenden Arc in diesem Film, weil sie halt, es sind halt sehr viel Zweifel. Ich meine, klar, so die größte Entwicklung macht sie im ersten durch. Sie kommt an dieser Schule an, gehört da eigentlich gar nicht hin, dann wird sie aufgenommen, merkt, oh mein Gott, das, für was ich mich mein Leben lang geschämt habe oder hätte schämen sollen, ist eigentlich das, was mich ausmacht, weshalb ich wichtig bin, auch noch dann für den Wizard. Mhm. Und dann erfährt sie zum Ende hin des ersten Teils, alles nur gestunken und erlogen, die wollten mich benutzen. Und jetzt habe ich eigentlich genau das Gegenteil erreicht, was ich wollte, den Tieren helfen. Nee, ich habe den Leid angetan. Und jetzt ist sie in diesem Teil so, ja, es sind ein paar Jahre vergangen und sie war in dieser Zeit einfach die ganze Zeit allein. Das ganze Land hasst sie und sie gibt die aber nicht auf und versucht trotzdem noch irgendwie die Hoffnung nicht zu verlieren und auch die Tiere zu schützen, was ihr Grundgedanke von Anfang an war. Aber kommt da halt immer gegen so eine Wand und dann sind da halt auch noch diese zwei Menschen, die ihr, oder drei Menschen, wenn man so will, die ihr am wichtigsten waren. Glinda, der Wizard und Fiero, bei denen sie dann denkt, okay, auch die haben mich vollkommen verlassen. Der Wizard sowieso, weil er ja nichts kann und alles nur auf einer Lüge basiert, aber eben auch Glinda, die ja eigentlich hätte auf ihrer Seite sein sollen, weil sie doch diese besten Freundinnen sind. Und dann ist halt dieser, also ich kann mir vorstellen, ich weiß natürlich, was passiert und ich weiß auch, wann was passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch so spannend ist für die Leute zu sehen, okay, ab wann bricht sie denn? Ab wann kommt dieser Moment, weil es spielt ja irgendwo rein mit dem Zauberer von Oz, ab wann kommt dieser Moment, wo nicht nur die Leute in Oz und die Regierung versucht, diese Lüge aufrechtzuerhalten, dass es die Wicked Witch ist, ab wann wird sie wirklich diese Wicked Witch? Mhm. Und diesen Moment liebe ich einfach und deswegen kann ich es auch nicht verstehen, wenn Leute sagen, beziehungsweise ich kann verstehen halbwegs, wenn Leute sagen, die Songs sind nicht so, weil Defying Gravity ist der Song dieses Musicals. Mhm. Aber wenn man das dann, zumindest die Musik öfters hört und dann merkt, oh mein Gott, No Good Deed ist so ein krasser Banger. As Long As Your Mind ist so ein tolles, ich finde die Inszenierung so fantastisch, weil ich immer gedacht habe, das hat so einen Vibe von so einem R&B-Sexy-Time-Song. Mhm. Und dann wurde das so perfekt inszeniert und da eben auch genutzt, dass man das Film als Medium hat und nicht mehr sich nur auf die Bühne verlassen muss. Und dann hat man aber eben noch so ein wunderschönes, eigentlich Liebesduett, aber eben zwischen diesen beiden Freundinnen.
Ich finde aber auch, man muss wirklich sagen, es ist die zweite Hälfte und kein zweiter Film. Mhm. Also es hat John mir im Interview auch verraten, also sie hatten ganz viele so Expositionsszenen gedreht, wo man jetzt die Figuren nochmal am Anfang des zweiten Teils nochmal kurz vorstellt, für die Leute, die es in dem Jahr vergessen haben. Die haben sie alle rausgeschnitten, weil er irgendwie nach den Reaktionen auf dem ersten Teil gemerkt hat, die Leute sind da so tief drin, die brauchen das gar nicht.
Ja. Hardy hätte das gleich gebraucht.
Ja, manchen vielleicht ja, aber mich, ich meine damit jetzt gar nicht so dieses Verständnis, dass man sich an gewisse Sachen nach einem Jahr nicht mehr erinnert, sondern wirklich auch die Dramaturgie des Ganzen funktioniert, wie du das schon bei Kill Bill gesagt hast, glaube ich, deutlich besser, wenn man das als einen Film betrachtet.
Ja. Und das andere, kann auch nur Double Feature empfehlen.
Ja, super. Genau. Und weil sonst ist einfach der zweite Teil nur mit düster und dann vielleicht einen Tacken zu One Note, wenn man den ersten Teil nicht dazu hat. Und das zweite ist, der erste Teil funktioniert, glaube ich, auch bei Leuten, die nicht 100% auf die beiden Figuren und ihre Geschichte einsteigen, ziemlich gut, weil der hat verdammt viel von diesem Highschool-Humor, der hat diese großen Musical-Szenen, in denen alle mittanzen, der hat relativ viel Spektakel. Und der zweite Teil ist halt viel intimer, viel mehr bei den beiden Hauptfiguren. Es gibt viel mehr Musical-Nummern, in denen eine Figur alleine sitzt, singt. Also viel mehr Balladen, die jetzt nicht so euphorisch mitreißen, sondern eher so in diese Sache reingehen. Das heißt, viele Leute, die den ersten Teil so gesagt haben, ja, das war jetzt spaßig, unterhaltsam, man hatte immer was zu gucken, aber jetzt nicht so auf den zentralen Plot und die zentralen Konflikte eingegangen sind. Die werden mit dem ersten Teil eine super Zeit gehabt haben. Aber da kann ich mir vorstellen, dass die aus dem zweiten dann auch irgendwann rausfliegen.
Ja, und das bin tatsächlich ich so ein bisschen gewesen. Also, weil ich einfach mich so an so diese Hochmomente aus dem ersten so, weil der ist ja auch, ne, dieses Highschool-Ding, dann ist es so eine schöne Coming-of-Age-Story und auch dieser Fantasy-Aspekt, wenn man denn im ersten Teil, in der zweiten Hälfte ja dann auch so nach Ost kommt und dann so auch diese Stadt so und das finde ich ja dann auch geil, dass sie da wirklich mit wie viel Liebe zum Detail sie dann ja auch diese Sets gebaut haben und du merkst ja auch, dass das nicht alles irgendwie in Lagerhalle 12 hinten um die Ecke vor Grün gemacht wurde, sondern dass sie da ja wirklich wahnsinnig viel aufgebaut, selbst dieser fucking Zug ist ja einfach irgendwie aufgebaut worden, so dass der da richtig fahren kann. Ja. Ne? Und das ist halt geil. Und
meinst du, das ist eine Verschwörungstheorie, die ich in den letzten 3 Sekunden in meinem Kopf entwickelt habe? Meint ihr, dass am Budget und an der Größe des Films gemessen ist das CGI ja nicht doll? Aber meint ihr, das ist Absicht, damit man dann sozusagen, weil ja 80% tatsächlich gebaut ist, dass man auch wirklich erkennt, das ist alles echt?
Ach so, ja.
Ja, warum nicht?
Weil immer, wenn dann doch mal CGI kommt, denkt man sich ja immer so, ja, das sah bei Harry Potter schon vor 10 Jahren besser aus.
Obwohl ich sagen muss, die Tiere sehen super aus. Aber das jedes stimmt, Mal, sobald Elphaba irgendwie auf ihrem Besen losfliegt, ist so,
okay. Ja, und es gibt ja noch eine Sache ganz zum Schluss dieses Films.
Aber die ist ja auch nicht lang. Das
Das, das ist zum Glück gut, dass sie nicht so lang ist. Aber aber um darauf zurückzukommen, ich war halt wirklich einfach so jemand, ich war so ein bisschen raus, so dass es dann halt so diese Töne anschlägt. Und man kennt es ja eigentlich so aus jedem Musical, aus jedem Bollywood-Film. So. Die erste Hälfte ist immer super bunt, alles fröhlich und danach kommt halt so dieses Drama rein. Für mich ist jetzt halt einfach, sind jetzt 3 Monate vergangen, seit ich das letzte Mal den ersten Film irgendwie geguckt habe. Ja, ich habe ihn zwischendurch nochmal geguckt.
Du hättest ihn auch nochmal letzte Woche schauen können.
Vielleicht hätte ich ihn wirklich auch nochmal irgendwie so kurz, vielleicht hätte ich einfach Arbeit schwänzen sollen und das Double Feature so timen müssen, damit ich dann, obwohl die Schlange zur Pressevorführung war so unnormal lang. Ich glaube, ich hätte während der Wartezeit in der Schlange noch mal Wicked 1 gucken können.
Zumindest ab dem Ausdust Ballroom.
deswegen bin ich halt echt so an diesem Punkt, dass ich glaube, dass dieser Film, also zumindest für mich persönlich, dann doch mehr gewinnen könnte, wenn ich sie back-to-back gucke.
Also ich muss auch ehrlich sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, als wir den da gesehen haben, war ich am Anfang eben bei diesem CGI-Intro, hatte ich kurz Sorge und dann hat er mich aber schon abgeholt. Er hat jetzt aber trotzdem witzigerweise beim zweiten und beim dritten Mal mich noch mehr überzeugt. Also gerade beim zweiten Mal hat er mich emotional noch viel mehr erwischt und beim dritten Mal konnte ich auch noch mal ganz andere Sachen, also auch vor allem viele technische Dinge, viel mehr wertschätzen. Gerade so ein paar, achtet darauf, auf Spiegel in dem Song The Girl in the Bubble.
Das ist geil. Ja, das war sehr, sehr cool.
Ja.
Aber mich hat er gleich am Anfang gekriegt. Also der fängt halt gleich mit einem Statement an. Ne? Also der erste Teil war ja noch relativ nett im Umgang mit der Originalgeschichte der Zauberer von Oz. Mhm. Der zweite Teil fängt jetzt direkt an mit dem Bau der Yellow Brick Road oder auf Deutsch gelbe Backsteinstraße.
Ziegelstein, ne?
Nee, Backstein.
Oh, okay, ja.
Und habe ich extra nachgeguckt für meine Kritik. hört sich total weird an, weil Yellow Brick Road so bekannt ist. Ja. Das sagen wir jetzt. Genau, und da, wo John M. True auch irgendwie zwischen 300 Gelbtonen auswählen musste, welche Farbe jetzt diese Straße hat und wie dreckig die ist, weil da ja auch Leute rübergehen. Deswegen sollte die nicht so mega sauber sein, wie ich glaube damals im Original. Und es wird direkt die Bauarbeiten gezeigt und halt diese Sklavensache. Und da sieht man schon, okay, jetzt werden die Samthandschuhe ausgezogen. Mhm. Jetzt wird hier der Zauberer von außen einmal durch den Fleischwolf gedreht. Und dann diese ganze Faschismusparabel fand ich relativ gut. Man hat diese Deutschland in den 30er Jahren Ästhetik und könnte auch ein Riefenstahl sein, vieles. Das hat trotzdem nochmal irgendwie, das wirkte nochmal irgendwie weird und spannend deshalb für mich, dass das jetzt alles grün und pink ist. Kennt man halt so nicht und es hat so dann auch eher den gegenteiligen Effekt, dass das jetzt nicht irgendwie versüßlicht, sondern das Ganze sogar noch ein bisschen pervertiert und fand ich spannend genug. Was mich dann zwischendurch richtig genervt hat, ist, dieses, was jetzt neuerdings ja die Mega-Mode zu sein scheint bei allen Spin-Offs und Schieß mich tot und Prequels, dass man alles erklären muss. Also für mich die schlimmste Filmszene der letzten 15 Jahre ist, wie Solo seinen Nachnamen bekommt. Finde ich ganz schlimm. Und in diesem Film, es wird der Hintergrund von, nicht nur von dem feigen Löwen und vom Blechmann und von der Vogelscheuche, alles haarklein erklärt. Es wird sogar erklärt, wo die roten Schuhe herkommen, warum es den Tornado gab. Also wirklich, als ob jemand wirklich alles, was in der Zauberer von Oz irgendwie einfach passiert ist, wird jetzt alles erklärt. Und das fand ich nervig.
Also, das Erklärung mit den Figuren, wo der Tin Man und so herkommen, das ist ja auch einfach aus dem Stück und wiederum aus dem Buch. Das ist ja jetzt nicht okay für den Film gemacht.
Nein, aber das nervt mich trotzdem. Ich kannte ja weder das, ich kannte weder das Musical noch das Buch, aber jetzt im Film. Also
ich meine, das ist jetzt nicht okay, auch in den letzten 15 Jahren, das ist ja alles schon älter, als dieser Trend im Kino entstanden ist. Aber das mit den roten Schuhen wird hier ja nicht erklärt. Das ist einfach nur eine Hommage an die Ruby Slippers von denen. Die bleiben ja nicht so. Das dürfen sie ja auch gar nicht. Also die sind ja nicht wirklich rot. Da waren sie ja clever, um das zu umgehen, dieses rechte Problem, weil es darf ja wirklich außerhalb von dem Zauberer von Oz ist es nicht möglich, dass die.
Ach echt?
Okay. Ja, da haben die ihre Rechte drauf.
Ist auch, glaube ich, immer noch das teuerste Filmrequisit bei einer Versteigerung aller Zeiten, die roten Schuhe von Judy Garland.
Ja, was so absurd ist, weil die sind nur rot, weil das halt einer der ersten Farbfilme war. Und weil im Buch sind die, also in dem Originalbuch, das nochmal düsterer ist und nochmal ganz anders wilde Fahrt, da sind die auch einfach nur so wie jetzt im Musical-Film. Da sind die einfach nur glitzern und halt silber glitzern. Aber sie haben sich gesagt, ey, wir haben einen Farbfilm. Bei uns gibt es jetzt Farbe, dann machen wir die doch nicht einfach silber, die werden rot, die werden knallen, damit alle sehen, oh mein Gott, it's color, Technicolor.
Ja, also ich fand es jetzt auch nicht, also ich fand diese Origin-Story gerade vom Blechmann und von der Vogelscheuche, das mochte ich eigentlich sogar ganz gerne so, weil da ja wirklich auch nochmal eine schöne, sehr, sehr tragische Story eigentlich so hintersteckt. Gerade das beim Blechmann, das hat mich dann doch schon so ein bisschen getroffen, weil das ist ja so die Story, die da, ich will jetzt nichts spoilern, aber so die Story, die da so mit einhergeht, das fand ich schon noch sehr, sehr schön gemacht. Bei der Vogelscheuche, das greift ja offensichtlich ein bisschen etwas auf, was ich schon mal beim ersten Teil gesagt habe, ohne dass wir das jetzt hier irgendwie spoilern wollen. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, warum haben sie die ganze Zeit Dorothy so versteckt? Weil ja, sie machen ja jetzt dieses Fass auch mit der Zauberer von Oz hier so ein bisschen auf. Man sieht sie ja alle auch schon im Trailer. Das hatte ich jetzt extra auch nochmal nachgeguckt. Wobei ich sagen muss, der letzte Trailer geht da so extrem drauf ein, dass du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt nicht Wicked 2, sondern einfach nochmal der Zauberer von Oz neu verfilmt in dieser Welt von Wicked 2, so was ein bisschen fehlleitet, weil so viel haben die in dem Film nicht zu tun. Es geht trotzdem immer noch um Elphaba und Glinda. Aber das fand ich ein bisschen irritierend so, dass man irgendwie so die ganze Zeit darauf bedacht ist, die Schauspielerin, die sie jetzt hier als Dorothy haben, nie einmal von vorne zu zeigen oder so. Also du siehst nie ihr Gesicht, du weißt nie, wer diese arme junge Frau ist, außer du guckst halt im Abspann nach und findest ihren Namen irgendwie raus oder so. Aber da dachte ich mir so, okay, warum diese Geheimniskrämerei?
Na, das ist ja, also im Bühnenstück ist es ja auch, da genau. Sind es einfach nur immer Schatten an der Wand. Ah, okay. Da fällt das aber nicht so auf, weil wenn du natürlich auf der Bühne so eine magische Welt machst, dann arbeitest du ja eh mit allen möglichen Tricks und Verfremdung. Also auf der Theaterbühne fällt das nicht so auf. Aber hier, wo dann sozusagen alles möglichst realistisch gezeigt werden soll, fällt das natürlich mega auf, dass ihr Gesicht nicht gezeigt wird. John M. Shoes Erklärung dafür ist, dass er jedem seine Dorothy lassen will.
Ja, okay. Ja.
Also es gab halt schon mehrere Verfilmungen des Stück von dem Ding. Es gab ja die Fortsetzung, es gab Oz. Und dann kann jeder seine Dorothy das Gesicht sich da reindenken. Da muss niemand jetzt. Und ich glaube, sie hätten auch das. Judy Garland hätten sie, glaube ich, gar nicht so einfach nehmen können, da irgendwie verfremdet das Gesicht darauf. Das heißt, selbst wenn sie sich entschieden hätten, wäre es halt nochmal eine neue Dorothy gewesen, was es ja nicht sein soll, weil es soll ja die Hintergrundgeschichte des Realen, dass man schon kennt sein und so, ja, ich fand es eigentlich als Idee ganz gut.
Also ich dachte auch einfach, dass es eben extra noch für die Fans des Bühnenstücks ist, so, ey, wir machen das auch so, wie ihr das schon kennt, wie ihr das gewohnt seid. Weil da ist es, soweit ich weiß, auch eben wieder ein Rechteproblem gewesen, dass sie gar nicht zeigen durften. Und also wenn ich mich da nicht falsch erinnere. Und hier, ich meine, also wie gesagt, im Mai werde ich es nochmal sehen, da werde ich ganz genau darauf achten, aber ich meine, dass sie sogar teilweise den Dialog gerade in einer Szene, in der eine Falltür aufgeht und da zwei Personen oder eine Person eine andere Person anschreit. Ich glaube, das ist sogar wirklich ein Monolog, der aus dem Stück genommen wurde. Aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Also im Mai weiß ich mehr.
Ja, und es ging, glaube ich, auch einfach darauf, nicht abzulenken. Ja. Also das soll jetzt halt einfach hundertprozentig der Film sein von Elphaba und Linda. Ja. Und dann am Schluss, wenn dann, also man kennt ja zumindest der Zauberer von Oz, das heißt, irgendwas wird mit der bösen Hexe des Westens schon passieren. Und in der Szene soll man sich nicht mit Dorothy identifizieren, sondern das ist halt diese gesichtslose Hexenjägerin, der man dann auch nicht unbedingt die Daumen drücken soll, weil man natürlich jetzt in einer ganz anderen Geschichte unterwegs ist.
Wie bist du denn jetzt eigentlich mittlerweile, Bea, auf Ariana Grande zu sprechen? Weil du ja meintest, also vor allen Dingen in dieser Rolle als Glinda, weil du ja meintest, du bist jetzt nicht unbedingt der Fan gewesen. Und als das überhaupt das erste Mal so rauskam, dass sie das jetzt hier spielen soll, ist sie dir dadurch auch ein bisschen mehr ans Herz gewachsen?
Also ich finde ja, Ariana Grande ist als Schauspielerin super und auch als Sängerin fantastisch und vor allem jemand, das wusste ich auch schon im Vorfeld, sie ist stimmlich dieser Rolle auf jeden Fall gewachsen. Ich finde sie einfach nur als Person nicht so toll, weil ich glaube, die habe ich mal so ein Foto gezeigt mit ihrer Evolution oder ich zeige es euch nachher mal, da sie möglicherweise im Laufe ihrer Karriere sich immer mal wieder andere Ethnien bedient hat und sowas finde ich allgemein nicht so geil. Nur um da irgendwie Erfolg zu bekommen. Aber ich finde trotzdem, sie ist einfach perfekt für diese Rolle. Also wirklich, ich habe es jetzt auch noch mal, ich habe es auch einmal von diesen dreimal habe ich es in der deutschen Synchro gehört, mit englischen Songs, aber trotzdem. Und da merkt man noch mal, was sie auch einfach stimmlich nur im Sprechen macht und wie sie wirklich diese Rolle lebt. Also sie ist ja, hat es ja immer noch scheinbar nicht geschafft, aus diesem Sprech rauszukommen, wenn man sich ihre Interviews anguckt. Ob das jetzt daran liegt, weil sie hofft, dass es ihre Chancen auf den Oscar verbessern oder ob sie wirklich da noch so drinsteckt, dass sie da nicht rauskommt nach 2 Jahren, weil der Dreh ist ja schon eine Weile abgeschlossen.
Hey, wie lange war Austin Butler noch mit seinem Elvis-Akzent unterwegs, so, bis Leute ihm irgendwann wieder mal gesagt haben, ey Austin, hör jetzt mal bitte auf damit.
Ich finde, die beiden, es hätte nicht besser sein können. Also ich bin froh, dass man auch so lange gewartet hat, weil dann wäre es, keine Ahnung, wer geworden, wer zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwie ein großer Star war, 2010 oder so.
Da wären es vielleicht sogar noch die originalen Bühnenstars gewesen, ganz am Anfang.
Ja, aber ich hätte auch nicht unbedingt Kristen Chenoweth und Idina Menzel da sehen wollen, weil die sind halt auch, und das merkt man auch, wenn sie in anderen Filmen oder Serien mitspielen, die sind halt primär eben Stars auf der Bühne oder Bühnenstars und jetzt nicht unbedingt für Film oder ja Kino. Und dann wirkt das halt alles immer zu viel. Und ich glaube, gerade wenn du dann so eine Rolle auch noch so verinnerlicht und originated hast, also den Ursprung gestartet hast, dann kannst du da doch nicht groß, okay, wir machen das jetzt fürs Fern oder für den Film machen wir das jetzt eher so, weil das darf einfach nicht so affektiert sein, sonst wirkt es unnatürlich, wenn du es auf der Leinwand siehst. Und da bin ich schon sehr, sehr froh. Und ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn sie dafür eine Nominierung bekommt, sie bestimmt, wenn sie gewinnt.
Wobei das diesmal natürlich noch viel mehr geschummelt ist als beim ersten Mal. Also Cynthia Erivo ist natürlich die bessere Schauspielerin von den beiden, das steht außer Frage. So, aber im ersten Teil war halt Ariana Grande die große Überraschung, weil das einfach unfassbar viel Laune gemacht hat. Also wirklich mehr so im Sinne einer Teenie-Komödie, aber da mit fantastischem Charme und so, fand ich einfach großartig.
Ja,
und
so viele jetzt im, Nuancen auch.
Jetzt im zweiten Film muss sie halt richtig schauspielern, weil das eigentlich ihr Film ist. Ja. Selbst John M. Chu sagt, der zweite Teil ist eigentlich ihr Film, weil jetzt muss sie im zweiten Teil das verstehen, was Elphaba schon im ersten Teil verstanden hat. Jetzt muss sie auch noch hinterherziehen. und trotzdem wurde entschieden von Produktionsseite, dass Cynthia wieder als beste Hauptdarstellerin antritt und Ariana wieder als beste Nebendarstellerin. Das ist natürlich purer Betrug. Könnte aber tatsächlich dazu führen, dass sie gewinnt, weil momentan ist sie, glaube ich, auf jeden Fall Mitfavoritin. Also unter den ersten zwei. Cynthia wird nicht gewinnen. Ich habe vergessen, wer gewinnt denn dieses Jahr den besten Hauptdarstellerin-Oscar?
Oh, ich glaube, es wird Jessie Buckley.
Ach klar, Jessie, klar. Alles klar.
Ich habe Hamlet noch nicht gesehen, aber ich würde sagen...
Nee, ist sicher.
Ja, ich glaube auch. Aber so, also ich denke auch nicht, ich dachte aber von Anfang an nicht, letztes Jahr war eh klar, weil sich alle gedacht haben, naja, die haben ja nächstes Jahr eine zweite Runde, eine zweite Chance. Aber ich glaube auch dieses Jahr, ich könnte mir vorstellen, ich hätte jetzt auch gedacht, dass jemand vielleicht wie Tiana Taylor für One Battle After Another, aber dass sie die auch eher in der Hauptdarstellerin-Kategorie, obwohl sie ganz kleine Nebendarstellerin war. Es gab ja eigentlich nur Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller in diesem Film. Und auch hier Chase Infinity, die ich eigentlich auch super fand. Ich würde gerne sehen, ich würde wirklich gerne Regina Hall, die nur ganz klar kurze Szenen hatte in One Battle After Another, aber einen da sofort mitgezogen hat.
Regina Hall ist immer super, aber es sieht einfach zu leicht aus. Es muss auch mal ein bisschen schwer aussehen, wenn man Oscars hat.
Gerade dann, ne? Das ist Können. Das ist Können, es so aussehen zu lassen, als, weiß ich nicht, bist du gerade aufgestanden und okay, ja, ich weine jetzt hier mal kurz und bin.
Das könnte. Ich glaube wirklich, dass Ariana Grande gerade vorne ist. Ja. Jetzt haben wir natürlich letztes Jahr, die 8 Wochen vor dem ersten Film waren ja eine reine Meme-Maschine. Also da gab es ja irgendwie so alle 3 Stunden neues Video von den beiden, von der Presserunde, was wieder viral gegangen ist. Gefühlt ist es gerade deutlich weniger, auch wenn sie gerade wieder auf Tour sind. Das Einzige, was wirklich durchgekommen ist, ist halt diese Sache in Singapur, was an sich wahrscheinlich schon erschreckend ist. Und dann natürlich noch die tolle Geschichte, dass Cynthia Erivo vor den Sicherheitsleuten dazwischen gegangen ist, weil da irgend so ein Influencer...
Sie hat die Gains.
Ja, weil so ein Influencer-Spinner da auf dem roten Teppich und dazu ihr gestürmt ist, was natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, wenn man Ariana Grandes Hintergrundgeschichte kennt, dass sie ja vor einigen Jahren ein Konzert gegeben hat.
Das ist schon 10 Jahre her.
Wo dann vor der Tür irgendwie 20 Menschen durch einen Terroranschlag gestorben sind und sie dann 10 Jahre in Therapie war, um da irgendwie drüber wegzukommen. Das heißt, die reagiert auf sowas natürlich nochmal ganz anders.
In Manchester eine Bombe.
Okay, krass.
Und deswegen, das ist natürlich dann etwas zynisch ausgedrückt, auch eine Geschichte, die bei den Oscars eher nicht schaden wird. So dementsprechend, also das könnte ich mir schon gut vorstellen. Das andere Problem ist, dass halt allgemein, so sehr du ihn jetzt magst, und es gibt einige Kritiken, die sagen, dass der zweite Teil den ersten noch übertrifft. Ich würde schon sagen, die faire Sicht ist so im Allgemeinen, ist der zweite Teil unter dem ersten. Also der Rotten Tomatoes-Wert ist, glaube ich, um fast 20% abgefallen, immer noch sehr gut, aber jetzt so Anfang der 70er und so. Und das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, wenn der zweite Teil jetzt allgemein nicht so gut ankommt, vielleicht dann sogar nochmal, der wird schon ein Mega-Hit, aber wenn der jetzt, sagen wir mal, 100 Millionen weniger oder 200 Millionen weniger einspielt als der erste Teil, der ja alle Erwartungen pulverisiert hat. Weil ja,
Bea geht noch 3-mal rein und nimmt
ich
alle
mir
mit.
Aber so, es fehlt halt so dieses Mega-Euphorisierende, was selbst jetzt so nicht von vornherein oder vorab Fans wie mich damals auch völlig aus dem Sitz gehauen hat. Also ich hatte einfach auf der Rückfahrt von der Pressevorführung, ich hatte da gar nichts. Der Verleiher hat irgendwie 2 Tage vorher angerufen und gefragt, ob wir nicht kommen wollen. Und dann haben wir den da morgens geguckt und dann hat mich der völlig umgehauen. Ja. Und selbst wenn man den zweiten Teil sehr gut findet, kommt man nicht mit demselben Gefühl daraus.
Ja, weil es halt
und
aber
deswegen,
auch einfach eine andere Story ist.
Genau, aber deswegen will man nicht sofort, also ich glaube, es wird wesentlich weniger Leute geben, die den zweiten Teil 5-mal gucken. wie es beim ersten Teil ganz, ganz viele gemacht haben. Und das schlägt sich, auch selbst wenn die dann insgesamt gleich viele gucken, wenn alle den dann nicht doppelt gucken, sondern nur einmal, dann hat man halt auch ein deutlich niedrigeres Einspielergebnis. Und wenn sich das zu so einer Geschichte verbindet, so dass der zweite Teil insgesamt einen Tacken schwächer ist und so, dann könnte sie das noch kosten. Aber ich glaube, dass sie gewinnt.
Ja.
Gut, hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, und ich habe eigentlich immer, wenn ich Oscars vorher sage, gewinne ich eigentlich.
Deswegen, das ich wollte gerade sagen. So
also wenn ich Oscars vorher sage, habe ich eigentlich immer
recht. Ja, ich wollte gerade sagen, so wer gute Oscar-Tipps fürs Büro-Wettspiel braucht, der muss sich einfach nur Christophs vorhersagen.
Ja, es ist aber echt immer schade, wenn die dann solche Tricks anwenden, wie der Klassiker mit The Bear und Wir sind eine Komödie, weil wir uns nicht trauen, gegen die Dramen anzugehen. Also, ja. Naja.
Man könnte dem, die haben Regeln, man könnte dem auch eine Regel vorschieben. Weil auch die Preisverleihung selber, also ich weiß noch, als wer war das, Ricky Gervais, sich irgendwie die halbe Sendung der Golden Globes nur darüber lustig gemacht hat, wie toll jetzt diese neue Komödie von Ridley Scott, der Marsianer, sei. wo ich glaube, in dem ganzen Film gibt es 3 Gags oder so. Ja. Also das war so, das tut ja allen nicht gut. Ja. Und dann hast du dann mit so einem Drama irgendwie da diese Komödien, die bei den Golden Globes ja zumindest noch eine extra Portion haben, dann da weggetreten und so. Das ist ja, da kannst, also wenn du da dann stolz drauf bist, ja, dann tut es mir auch leid.
Ich glaube aber, die Academy würde dann nicht dagegen gehen, weil die denken sich wahrscheinlich auch, geil, wenn das so die Runde macht, dass Ariana höchstwahrscheinlich gewinnt, weil dann werden natürlich auch ihre ganzen Fans sich plötzlich die Oscars reinziehen und dann werden die Einschaltquoten auch besser als vielleicht üblicherweise.
Ja, müsste da echt mal, also ist natürlich schwierig immer zu sagen, was Hauptrollen und Nebenrollen sind. Es gibt auch einfach Sachen, die haben sich eingeschlichen. Also wenn du eine Hauptrolle in 8- oder 6-Jährigen hast und dann gibt es noch einen großen Star, der so die größte Nebenrolle spielt, dann wird immer der Star als Hauptdarsteller genannt und dann, was weiß ich, Sixth Sense, dass da Haley Joel Osment Nebendarsteller sein soll, ist ja auch ja. So, und das ist halt so Sachen, aber hier ist es halt wirklich, das sind, also offensichtlich, also wenn jetzt einer von beiden ein Mann gewesen wäre, dann wäre nicht einer für eine Sekunde auf die Idee gekommen, irgendjemanden von denen als Nebendarsteller da in die Kategorie zu stellen, weil dann ist man ja in unterschiedlichen Kategorien. Das heißt, es geht zu 100% nur darum, dass man nicht will, dass die gegeneinander antreten. Und das ist halt einfach Quatsch.
Vor allem, wenn sie es doch so vermarkten, dass die beiden sich so lieb haben, dann gönnen sie sich das doch wohl auch gegenseitig oder etwa nicht.
Ja, aber es soll ja jeder einen bekommen, im besten Fall. Und das geht halt dann nur, wenn man ein bisschen rumtrickst. Ja. Ich weiß nicht. Gibt es noch was?
Ich glaube, Bea gibt es noch singen. ganz
sagen. Ja, genau. Ja, du kannst singen. Obwohl, nee, wenn wir das auch auf YouTube bringen, dann ist mit Singen vielleicht nicht ganz so gut.
Aber es wird.
Weil es zu sehr nach dem Original klingt.
Ja, genau.
Das mit den, warum jetzt jedes einzelne Musical, das für die Leinwand verfilmt wird, einen neuen Song bekommt, ist natürlich zum einen irgendwie, dass man Leute reinziehen will und noch was im Radio zu spielen braucht. Ja, aber natürlich auch wegen. Und natürlich, das war es. Wegen den Oscars, weil man kann natürlich für besten Song nur nominiert werden. Aber da hat er dieses Jahr. Auch,
Song ist,
es hat keine Chance. Der Gewinner für dieses Jahr steht fest.
Demon Hunters.
Golden wird das dieses Jahr abräumen. Ich weiß gar nicht, wer letztes Jahr gewonnen hat, aber da haben die auch nicht gewonnen.
Emilia Perez hat gewonnen. Letztes Jahr gab es ja auch keinen neuen Song, da konnten sie gar nicht nominiert werden.
Da gab es im ersten Teil gar keinen?
Nee,
die haben auf den zweiten Teil gesetzt. Niemand hat ja vorhersehen können, dass K-Pop Demon Hunters hier die Welt überschwemmt.
Ich habe den erst letzte Woche gesehen, als ich krank war. Ja, und hat mir gute Laune gemacht.
Ja, der ist fantastisch. Ja, mag den auch gerne.
Absolut. Und dann habe ich mir auf YouTube, wo wir gerade auch da sind, ganz viele Videos angeguckt, wo irgendwelche Voice-Coaches sich Golden angucken und dann was dazu sagen. Und für mich als jemand, der null mit Musik zu tun hat und noch weniger mit Singen, bin ich da in so einen kleinen Kaninchenbauen abgestiegen.
Sehr schön.
Und dann gab es ja vor 4-5 Wochen gab es ja den ersten Live-Auftritt von den dreien.
Ja, bei Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon. Mhm. Und da sind die nämlich dann eine Oktave runtergegangen, weil das sozusagen dieses ganz, ganz hohe, was dann zwischendurch auf einmal kommt, das ist live gar nicht so einfach.
Mhm. Ist vor allem auch, gut, jetzt bei Jimmy Fallon nicht, aber diese ganzen Frühstücksfernsehsendungen, da werden solche Leute ja auch immer eingeladen und dann sollen die um 6 Uhr morgens mit unaufgewärmter Stimme gefühlt da die höchsten Töne erreichen. Nee, das ist auch einfach gefährlich. Also, es ist wirklich gefährlich für die Stimme. Ne?
Was war denn so dein, oder was ist denn dein Lieblingssong aus dem zweiten Teil?
Mein Lieblingssong aus dem zweiten Teil? Eigentlich ist mein Lieblingssong aus dem zweiten Teil For Good, mhm. weil ich das halt so schön finde, dass es so ein Duett ist zwischen den beiden. Ich liebe aber auch jetzt gerade, deswegen gucke ich mir den auch die ganze Zeit an, weil der Soundtrack ist ja noch nicht online und deswegen gehe ich so oft rein, wie ich kann, bis der Soundtrack da ist, damit ich in Endlosschleife Cynthia Erivo's Version von No Good Deed anhören kann, weil sie da halt nochmal so richtig schöne Riffs auswählt, also dann nochmal ganz andere hohe Töne wählt und kräftig ist. Also ich würde sagen, For Good, No Good Deed und As Long As You're Mine. Und bei euch?
Ich weiß keinen einzigen Songtitel mehr.
Ich bin auch komplett raus.
Also As Long As You're Mine ist dieses wirkliche Duett zwischen dem
Liebespaar. Ja, also ich glaube, also ja, also beim ersten Teil sind mir halt mehr Songs einfach so im Kopf geblieben, auch wenn ich sie, also klar, in Defying Gravity, ich mochte aber auch diesen Popular, den fand ich allein auch von der Inszenierung her.
Ja.
Hier jetzt beim zweiten, ich mochte tatsächlich den sie neu geschrieben haben, diesen Girl in a Bubble. Mhm. Und ja, auch der No Good Deed, den mochte ich auch, aber es sind halt so, dadurch, dass es halt jetzt nicht mehr der Fokus ist auf dieses so groß, pompös, Musical-Song-Nummern-mäßige, glaube ich, verschwimmen die leider in meinem Kopf dann alle so ein bisschen und ich bin dann raus.
Oh Gott, ich kann dir nur empfehlen, nee, wirklich, weil so hatte ich es früher auch, als ich halt nur das Musical kannte, noch nie gesehen habe, aber halt dann den Original-Broadway-Soundtrack immer gehört habe, dann war auch immer eigentlich so ab Defying Gravity, ja, jetzt ist es nicht mehr so. Aber je öfter ich dann die anderen Songs gehört habe, war so ein, oh mein Gott. Und dann natürlich, als ich es dann auch als auf der Bühne gesehen habe. Und mittlerweile ist schon so, ich liebe selbst den March of the Wicked, heißt das, wo die alle anfangen und Wickedness must be punished. Das ist einfach geil. Es ist wirklich ein Banger. Also gebt denen nochmal eine Chance, weil man ist einfach so krass überverwöhnt von Defying Gravity.
Ja, ja, absolut.
Dass man keine Augen hat für die anderen, keine Ohren. Und dann, wenn man sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch zuhört vor allem, weil da sind auch ein paar Dinge, gerade in No Good Deed, weil da passieren ja einfach auch bei ihr so viele Sachen.
Ich bin mal gespannt, ob die für den zweiten Teil eine Sing-Along-Version rausbringen, weil das alles so düster ist, dass das nicht so...
Das ist mein großer Traum, wirklich. Ich möchte ein Double-Feature als Sing-Along.
Warst du beim ersten Mal beim Singalong?
Ich war schon dreimal beim Singalong.
Und machen das wirklich? Also singen alle dann auch mit?
Ja, also ich war zweimal hier in Berlin und da habe ich jetzt bei beiden Malen in unterschiedlichen Kinos witzigerweise gemerkt, dass die Leute am Anfang bei, oh mein Gott, was? Let us be glad, let us be joyful. Wie heißt das Lied? Ganz am Anfang, oh mein Gott.
Musst du mich nicht fragen. Oh
mein Gott, was ist mit meinem Gehirn los? Naja, der allererste Song.
Oh, wir haben wieder kein Internet.
No One Mourns the Wicked. One Mourns the Wicked. Oh mein Gott. Bei No One Mourns the Wicked sind die Leute noch eher so ein bisschen, trauen sich noch nicht so ganz. Das ist auch ein sehr hoher Song von ihr. Und dann hast du den Chor damit. Da ist noch ein bisschen schwierig. Dann kommt ja dieser Chor, der da singt in Shiz. Und dann kommt The Wizard and I. Da trauen sich so langsam mehr. Aber da sind dann halt auch gegen Ende hin sehr hohe, kräftige Stellen. Da sind die Leute dann auch schön. Aber dann kommt What is this feeling? Also hier Loathing Unadulterated. Da sind die Leute dann richtig drin. Aber dann geht's ab und man hört dann wirklich so, ich saß die ersten beiden Male relativ weit vorne und dann hörst du richtig im Hintergrund, ja, jetzt sind alle hier, jetzt haben alle Bock. Niemand hat irgendwie eine Scham oder so. Und dann war ich jetzt am Wochenende im Double Feature und da war der erste Teil auch das Singalong.
Die haben den am Wochenende im Double Feature?
Ja, ja, okay, geil, genau. Ja, okay. Und da war der erste Teil auch das Singalong. Und da war das Publikum, also Hamburg, falls hier jetzt Leute aus Hamburg zuhören, gib mal ein bisschen mehr Gas. Mach mal ein bisschen mehr Stimmung hier.
Das
einfach
ist auch
mal trauen. Es ist wirklich, also ich weiß, viele von euch, ihr seid cool, ihr seid locker, ihr seid gechillt, aber man darf auch in einem dunklen Raum, wenn vor euch der Text läuft und dann sogar auch noch mit so Sparkle-Elementen gezeigt wird, wann jetzt genau was gesungen werden muss, dann darf man auch einfach mitmachen und abgehen und einfach mal jegliche Scham zu Hause lassen. Und schreien. Ich habe hier auch,
ich
habe jeden hohen Ton mitgenommen. Ich hatte danach wirklich ein bisschen Halsschmerzen, aber es hat super viel Spaß gemacht.
Das ist, ich würde da auch laut schreien, weil das, wenn das dann richtig abgeht und so und vorne das rüberhüpft, das wäre der Moment, wo ich dann schreiend aus meinem Albtraum aufwache. Weil das klingt ja für mich so nach der schlimmsten Kinovorstellung, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Aber es ist ja, steht ja im Programm Singalong-Version, da weiß ich, dass ich da schön wegbleibe und dann sind alle happy.
Mach das jeder mal.
So. Nein.
Allein, probier das mal. Es ist wirklich total befreiend. Einfach auch, weil niemand achtet ja auf andere Leute und du kriegst ja auch.
Ich so achte dann auf andere Leute und die gehen mir alle auf den Senkel dann.
Nee, du bist da so schnell mit drin, weil es ist einfach witzig.
Wir kennen uns noch nicht so gut.
Ja, das kann vielleicht sein. Okay. Ich will es natürlich auch niemandem aufzwingen, aber ich möchte einfach, dass alle Menschen dieselbe euphorische Emotionen empfinden wie ich. Und das wäre natürlich noch geiler in einem Double Feature, obwohl sich der erste Teil, die Songs eignen sich mehr, aber egal.
Aber da bin ich auch dabei. Also wie gesagt, ich glaube, der Film ist viel, viel besser, wenn man ihn als Double Feature guckt. Ja. Und jetzt hier, Kill Bill kommt jetzt diesen, kommt endlich die Complete-Version.
Ja, Whole Bloody Affair, ja, da bin ich schon sehr heiß drauf, so, weil das ist einfach, und wie gesagt, hier, also sollten die das, wir machen jetzt hier, wir sollten die hier sowas regulär anbieten, ich gehe mit dir ins Double Feature.
Sebastian wollte eigentlich auch schon mit mir ins Singalong. Singalong,
ja, tatsächlich.
Konnte dann nicht wegen
dann hatte ich Hundesitterdienste, sonst wäre ich da tatsächlich auch. Aber zu einem Double Feature, da würde ich mich echt hinreißen
lassen. Zum Double Feature Singalong?
Auch das, von mir aus auch das. Aber solange ich das mal so an einem Stück sehe, weil, wie gesagt, so den zweiten Teil jetzt so zu gucken, es ist immer noch ein toller Film, gerade natürlich, weil so die, so vom Budget her und so, du siehst immer noch, wie gut auch die Sets und die Kostüme und alles drumherum ist. Aber so mit den Erinnerungen an den ersten Teil stinkt jetzt für mich der zweite jetzt so in Anführungszeichen so ein bisschen ab.
Tatsächlich gibt es dieses Wochenende. Also sie bieten, glaube ich, nur dieses Wochenende die Double Feature an.
Echt?
Ja, okay. Wahrscheinlich wollen sie in der ersten Woche die besten Einnahmen erzielen.
Ja, und das machen sie ja öfter, dass sie das am Anfang verknappen und sagen, nur dieses Wochenende und dann Montag sagen sie, wegen der großen Nachfrage.
Aber Sebastian, sonst am Sonntag und ich mache dann einfach ein Singalong draus. Ich kenne ja die Texte. Bis dahin kann ich auch die Texte der neuen Songs. Gar kein Problem.
Wie fandet ihr denn, weil das ja noch mit so das Spannendste war, wie fandet ihr denn die Optik von Blechmann und Vogelscheuche? Die sind ja schon sehr, sehr auffällig.
Also den Blechmann fand ich sehr geil. Das war wirklich ein sehr, sehr cooles Design. Die Vogelscheuche sieht man ja lange auch gar nicht. Jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, weiß ich auch, warum man die Vogelscheuche so lange nur von hinten sieht, damit dieser große Twist für alle, die es jetzt wirklich überhaupt nicht wissen, dann noch lange bestehen bleibt. Da muss ich dann aber sagen, als ich dann die Vogelscheuche das erste Mal so von vorne gesehen habe, das fand ich nicht so geil.
Das auch echt, ne?
Ich weiß, aber irgendwie, ich habe halt so ein bisschen mehr, ich glaube, ich habe mehr Stroh auch im Gesicht erwartet oder irgendwie sowas. So dieses, das sah halt wirklich mehr aus, als wenn da so ein sehr feiner Strohsack irgendwie so übers Gesicht gezogen wurde.
Ja, der ist
so.
Ja auch da, der Sack muss ja da unter sein, dass man das Stroh da reinschickt.
Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, so wenn irgendwie so zwischendurch, irgendwo hier noch so bis hier und da so Stroh rauspiekt, so aus diesem Sack. So. Aber den Blechmann, den fand ich so vom Design her, das sah fantastisch aus.
Ja, Strohmann ist natürlich auch, wir verraten jetzt nicht, wer drin steckt, aber ist schon nicht schlecht, dass der selbst mit Stroh noch ein bisschen sexy aussieht.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen erinnert er mich? Und dann habe ich lest sie nicht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber Lenny von CSB hat in seiner Letterboxd-Review geschrieben, warum sieht der Strohmann einfach aus wie Ryan Reynolds? Und es stimmt!
Okay.
Wirklich, es ist, it's Ryan Reynolds.
Ja, aber der hat dann wirklich, also John hat seinem, also der Regisseur hat seinem Kostümmenschen da die ganze Zeit gesagt, er soll sich nicht so anstrengen, weil sie würden dann hinterher sowieso dann mit CGI dann das Gesicht austauschen und das so machen. Und dann haben die aber so lange immer neue Versionen gebracht, bis er dann irgendwann happy war und dann haben sie es doch so gelassen.
Das ist sehr gut.
Und ja, ich finde es halt gut, dass es handgemacht ist.
Ja, da war ich auch sehr gespannt. Es hat mir auch, mir haben beide gefallen. Mhm. Ja, Hardy meinte... Das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Hardy meinte, der Tin Man sah aus wie eine Figur aus Lazy Town. Ich weiß nicht, ob ich das so sage.
Oh Gott, ja. Aber ja.
Also so, als würde er in Lazytown leben. Ja. Und das, ja, verstehe ich ein bisschen. Aber sieht halt auch einfach aus wie, ja, so sehr stark angelehnt an den Tin Man im Zauberer vom Oz.
Gut, was gebt ihr denn so fazittechnisch?
1 von 5 macht ihr hier, ne?
Genau,
ja. 0,5 bis 5.
Ah, okay.
Das sind, das ist quasi 1 bis 10 und dann musst du durch 2 teilen.
Ja. Ja, ergibt Sinn. ach so, fange ich an?
Ja, fang du mal an.
Okay, ihr guckt gerade.
Ja, weil alle haben bestimmt genau, schon Christophs Kritik gelesen.
Dann, nachdem du das dann gesagt hast, alle Mega-Fans schalten dann das YouTube-Video aus oder schalten den Podcast ab und dann kommen nochmal die alten weißen Männer und versauen das.
Da wird gesungen. Das sind irgendwelche Allegorien. I don't like it. Nee, also bei mir hat es tatsächlich jetzt, je öfter ich den gesehen habe, zugenommen.
Und ich habe nur deine Begeisterung nach dem ersten Mal gesehen. Ja. Und da hätte ich ja schon 5 gesagt.
Ja, aber nee, weil da war es manchmal, ist dann halt, kennst du das, dass du weißt, okay, das ist gerade auch einfach sehr viel Euphorie in mir, dass ich das jetzt erleben durfte. Und so viel früher als vor dem Kinostart. und da waren halt trotzdem noch so, ich dachte mir, naja, die CGI-Sachen. Aber alles nicht so wild. Aber da war ich vielleicht so bei 4 oder so 3,8 mit einem Herz. und jetzt, doch, jetzt bin ich schon ganz, ich brauche niemandem was vormachen. Ich kann nicht sagen, ja, ich renne jetzt mit Freuden zum 4. Mal rein, aber 4 Sterne. Nee, 5, ganz klar, es ist für mich eine 5. Einfach nur, weil ich es so fantastisch finde, wie John M. Chu aus diesen, also da noch so viel mehr rausgeholt hat und sich das so organisch in diese Geschichte einfügt.
Ja, also ich war beim ersten Teil bei 4,5, weil da war ich als jemand, der das vorher alles nicht kannte und nicht auf dem Plan hatte, mega weggepustet. Ich finde, er hat das jetzt gut zu Ende gebracht, aber es hat halt nicht mehr so diese euphorischen Höhen. Deswegen, wenn ich es als einzigen einzelnen Film bewerten würde, was wahrscheinlich aber einfach Quatsch ist, wären es wahrscheinlich 3,5. Und als zweite Hälfte, und ich gehe davon aus, dass man das sowieso am Stück guckt oder möglichst am Stück guckt, dann sind es 4.
Ich hatte dem ersten auch 4,5 gegeben. Bei dem jetzt bin ich.
Pass auf!
Ja, nee, bei dem bin ich wirklich gerade bei 3. Weil ich, ja, ich finde, der ist mir teilweise auch einfach echt sehr lang gewesen, irgendwie so. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, schon 300.000 Mal gesagt. Ich will die halt wirklich gerne mal back-to-back sehen, weil es ist ja so gesehen kein Teil 2.
Nee,
darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Es ist halt die zweite Hälfte. Ja. Von Wicked. Aber wie gesagt, ich war jetzt beim zweiten Teil nicht so euphorisch drin, so wie beim ersten Mal. Weil da habe ich die Zeit überhaupt nicht gemerkt. Da dachte ich ja, wie, jetzt ist schon vorbei, was für ein Scheiß. Und hier war ich dann doch froh nachher, dass das vorbei
ist. Okay. Ich hol schnell meine Mistgabel raus.
Ja, ich weiß.
Wickedness must be punished. Evil effectively eliminated. Da rede ich gerade von dir, ne?
Ja, ich weiß, ist mir schon klar. Aber danke, dass du es nochmal gesagt hast für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja. Gut, damit wird es noch einen dritten Teil geben? Ohne dass wir jetzt irgendwie die Bücher drumherum, da gibt es ja irrsinnig viele, ne?
Ja, es gibt deutlich mehr Bücher, die sind allerdings nicht Teil der Musical-Lore. Also da müsste sich dann Stephen Schwartz schon nochmal hinsetzen und neue Songs schreiben. Mhm. Ich sehe es jetzt nicht, weil ich glaube, dafür ist auch John M. Chu oder sie holen sich dann jemand anders dafür her. Aber ich glaube, alle Beteiligten sind halt auch gleichzeitig so große Fans von dem Stück, dass sie sagen, nee, wir müssen das jetzt auch nicht hier künstlich noch verlängern. Und für viele war das ja auch eher ein Sprungbrett.
Ja.
Also auch klar, Ariana Grande war schon vorher sehr bekannt als Sängerin und wer in meinem Alter ist, kennt sie auch noch als Nickelodeon-Star, aber sie war jetzt nicht so als die Schauspielerin gesehen und da wurde sie jetzt schon nochmal anders anerkannt und ich glaube, da wollen die jetzt nicht zu lange mit verbringen. Es war ja auch eine sehr lange Zeit für die mit
Streik. Ich glaube, das würde auch das wäre dann halt viel, viel kleiner, weil es würde ja keiner mehr verstehen.
Ja.
Also vielleicht irgendwie als Fernsehserie oder so ohne die beiden. Aber sind dann auch immer noch die beiden überall die Hauptfiguren? Oder ist das eine Mal von dem die Geschichte und das andere Mal von dem?
Nee, es geht dann um Nachwuchs.
Ja, genau.
Von Figuren.
Okay, wenn das jetzt Disney wäre, könnte man dann auf Disney Plus irgend
so
eine...
Ja. So nach Animationsserie oder so. Die jungen Abenteuer von uns.
Nee, ich glaube es auch nicht. Also John M. Chu hätte da, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Der hat auch so viele Sachen auf dem Plan.
Ja, macht ja Britney.
Ja, der macht so viel.
Gut, wir machen auch so viel, deswegen haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit, müssen jetzt hier diesen Podcast beenden. Ich sage danke, Christoph, dass du da warst.
Gerne.
Danke, Bea, dass du uns auch die Möglichkeit gegeben hast, trotzdem noch zwischendurch etwas sagen zu können.
Es, ihr könnt mich nicht einladen und über Wicked reden und dann soll ich euch reden lassen?
What? Und danke an euch da draußen, die ihr zuhört, auch zuguckt. Freut uns natürlich sehr. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, dann sogar schon mit Zoomania 2, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja.
Die Jahresrückschau ist die Woche danach, glaube ich.
Jahresrückschau, ist die schon so früh danach? Keine Ahnung. Sowas gibt es auf jeden Fall auch.
Und schreibt mir, wenn ihr für 30 Pfund Wicked am West End in der ersten Reihe sehen wollt. Ich habe es beim letzten Wicked-Podcast schon gesagt. Das klingt so, ja, wie so ein Shady Move, aber das ist wirklich offiziell von deren...
Bea zwackt sich was ab und nein, dann kommt ihr da hin und die sagen so, hä, was, wir haben gar keine Tickets für sie.
Das ist ganz offiziell, das kriegen nur einfach zu wenig Leute mit und ich möchte, dass alle das Bestmögliche zum besten Preis bekommen.
Sehr gut, so, da habt ihr es. Das war es jetzt von uns. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.